Jo, moin, ich bin Florian, ich mache den Echte Papas Podcast und moin heißt nicht morgen und auch nicht guten Morgen, das nur mal so am Rande. Und an der anderen Leitung sitzt...
An der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad. Und gemeinsam sind wir die echten Papas.
Papas, 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 Papas. Hallo Marco, schön dich mal wieder zu sehen und zu hören.
Ja, gleichfalls.
Wie geht's dir so?
Das klingt ja schleppend hier an. Mir geht's gut, vielen Dank. Und wie geht's dir?
Können mir geht's jetzt auch gut.
Komm, wir lassen mal die Floskeln weg. Oder?
Nee, das ist wichtig. Das ist wichtig für das Thema, auf das wir hinleiten, wie ich finde.
Achso, ja, dann leite doch einfach mal mit einer Frage auf das Thema hin, oder?
Kommen wir direkt, sonst gehen wir ans Eingemachte, wie man so schön sagt. Und meine Frage an dich heute wäre, das ist nicht so einfach. Selbstwertgefühl. Marco, dein Selbstwertgefühl, fühlst du dich wertvoll und hat sich das in deinem Leben irgendwie verändert?
Wie lang soll diese Folge heute gehen?
Oh, die geht schon recht lang, glaube ich.
Eine Doppelfolge, oder? Also das ist ja ein Thema, ja, da kann man ganze Bücher drüber schreiben. Und ich finde, Selbstwertgefühl ist jetzt ja auch sehr komplex, weil es verschiedene Dimensionen hat.
Das stimmt.
Also so körperlich, psychisch, dann hängt es von meinem Umfeld ab, von der Situation, von der Institution, in der ich gerade bin. Ich sag jetzt einfach nur mal so viel, ich war ein dickes Kind und dementsprechend hatte ich jetzt auf dieser Ebene zum Beispiel kein gutes Selbstwertgefühl.
Aber das ist ja eine Aussage, das mit der man arbeiten kann.
Mit der könnte man arbeiten, aber es geht ja hier nicht um mich.
Nein.
Sondern es geht ja heute um unseren Gast und um das Thema Selbstwert.
Und um unsere Kinder. Wir wollen ja einiges ableiten. Aber ich glaube, das funktioniert ganz gut. Denn du hast schon gesagt, unser Gast und das Thema allgemein hat natürlich was mit dem Thema Selbstwertgefühl unserer Kinder zu tun. Wie können wir es fördern? Wie können wir unseren Kindern auch ein gewisses Selbstvertrauen mit auf den Weg geben? Und dafür haben wir den Professor Moritz Daum eingeladen. Der ist Psychologe und forscht auf dem Gebiet in Schweiz, in Zürich, an der Universität und wird uns ganz viel erzählen. Und es ist sicherlich, sagen wir so, es ist eine sehr spannende Folge.
Und ein spannender Gast. Also er ist ja
ein spannender Gast.
Du hast gesagt, er ist Psychologe, ist ja tatsächlich Entwicklungspsychologe, der sich ja auch auf Kleinkinder und Jugendliche spezialisiert hat. Also
genau. Und genau dort forscht er.
Ich denke mal einfach, wir lassen ihn mal rein in unser digitales Aufnahmestudio und schauen, ob er vielleicht unser Selbstwertgefühl oder das Selbstwertgefühl unserer Kinder noch ein bisschen stärken kann mit dieser Folge.
Ja, hallo Moritz Daum. Schön, dass du bei uns bist. Oder ich sage einfach mal noch kurz als Einleitung Professor Moritz Daum. Wir haben ja gerade schon im Intro gehört, wer du bist. Und schön, dass du da bist und dass wir heute mit dir sprechen können über, wie wir finden, doch sehr wichtige Themen oder ein wichtiges, ganz großes Thema. Aber was mich jetzt als allererstes direkt mal interessiert ist, warum ein gutes Selbstwertgefühl für Kinder so wichtig ist. Und in der Vorbereitung hat mir Marco eine ganz wichtige Frage dazu gestellt. Wo ist denn eigentlich die Abgrenzung zwischen Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein und was war das, Selbstvertrauen?
Mhm. Fängt ja alles gleich an.
Genau, da gibt's noch viel mehr. Da gibt's dann noch die Selbstwirksamkeit. Es gibt das Selbst an sich. Und das ist nicht immer ganz trennscharf voneinander abzugrenzen. Aber ich kann es mal versuchen. Also das Selbstbewusstsein, was man zumindest, wie man es in der Wissenschaft verwendet, in der Psychologie, ist so das Verständnis, wer bin ich? Und was habe ich für Stärken? Wie sehe ich aus? Was kann ich, was mag ich, wie groß bin ich, zumindest so in der Kindheit. Das Selbstvertrauen geht einen Schritt weiter. Da kenne ich meine eigenen Fähigkeiten und das ist quasi der Glaube an die eigenen Fähigkeiten. Also man kann sich die Frage stellen, wie kann ich das schaffen? Und wenn ich meine eigenen Fähigkeiten kenne, dann kann ich diese Frage beantworten. Ja, ich kann das schaffen. Oder vielleicht knapp oder sehr wahrscheinlich schaffe ich das nicht. Und der Selbstwert, das wird dann als Selbstwertgefühl oder der Selbstwert genannt. Da gibt es auch einen Streit, ob das jetzt, ob das ein Gefühl ist oder nicht. Aber es ist ja so diese subjektive Bewertung des eigenen Selbst. Also wie wertvoll bin ich? Und das geht in zwei Richtungen. Das kann positiv sein, das kann ich kann wertvoll sein. Das kann aber auch negativ sein. Ich kann eine Art wertlos sein. Also es ist die so eine affektive, eine emotionale Komponente des Wissens oder der eigenen Person. Also mal als Definition dieser drei Begriffe.
Also zählt das selbst, also zählt das im Grunde genommen alles zusammen. Also wenn man das sozusagen, ne, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, Selbstwirksamkeit, das Ganze zusammen ergibt dann eigentlich, so habe ich es gerade verstanden, so ein bisschen das Selbstwertgefühl.
Nee, das gibt das Selbst. Also das Selbst ist quasi du als Marco, du als Florian, ich als Moritz. Und das setzt sich zusammen aus diesen eher kognitiven Aspekten, dem Wissen über das eigene Selbst, über wer bin ich, den Kompetenzen, dem Wissen über was kann ich gut und der Bewertung, wie wertvoll bin ich im Vergleich zu anderen. Und bei dem Selbst, und es kommt eigentlich auch bei den Kompetenzen, ist immer auch diese, kommt es zu einem Vergleich. Ich kann etwas besser als jemand anderes. Und der Wert, der Selbstwert sagt dann, das macht mich zu einer besseren Person oder das macht mich zumindest zu einer Person, die von anderen gemocht, geliebt, geschätzt wird oder eben auch nicht. Also die Frage, bin ich gut genug? Das ist eine Frage, die aus dem Selbstwert, aus dem Selbstwertgefühl heraus entsteht. Okay. Aber insgesamt alle diese verschiedenen Komponenten führen dann nicht zu dem Selbstwertgefühl als oberste Komponente, sondern mehr zu dem, was in der Literatur als das Selbst bezeichnet wird.
Wir wollen uns ja heute auf das Selbstwertgefühl konzentrieren. Du hast ja gerade schon gesagt, so es wird manchmal auch einfach nur als Selbstwert abgekürzt, wobei ich persönlich das Wort Gefühl schon wichtig finde, weil es ja, wir fühlen das ja. Ne? Und da stellt sich jetzt mir die Frage, wie ist das eigentlich mit Erfolgen und Misserfolgen, gerade in Kleinkinderalter, also in den frühesten Jahren, wie bestimmen die das oder bestimmen die das überhaupt oder das unabhängig davon? Ich glaube ja nicht, aber man weiß ja nie.
Es gibt, es ist eigentlich das ganze Leben wird bestimmt den Selbstwert, das Selbstwertgefühl. Eine positive Erfahrung in der frühen Kindheit ist eine sehr, sehr gute Basis. Also wenn man so in die Bindungstheorie, die Bindungswissenschaft schaut, dann ist das, was die Kinder in der frühen Kindheit erleben, an Beziehungsrückmeldung von den Eltern, an eben Bindungsverhalten, wie gehen die Eltern auf die Kinder ein, wie reagieren sie auf die Kinder, ist das eine sehr, sehr wichtige Grundlage, die quasi wie ein Arbeitsmodell bildet, wie reagiert die Welt auf mich? Wie funktionieren Beziehungen? Wenn ich von meinen Eltern erlebe, bedingungslose Liebe, sie reagieren in Situationen richtig, adäquat und prompt, nennt man das adäquat. Sie reagieren so, wie es nötig ist, manchmal etwas schneller und etwas intensiver. Manchmal, wenn das Kind auf einer Wiese umfällt und zur Mama schaut, dann vielleicht reicht es zu sagen, hey, ist alles gut. Dieses prompte und adäquate Reagieren führt dazu, dass die Kinder wissen, sie haben jemanden, dem sie vertrauen können. Und dieses Vertrauen nutzen sie dann auch, um ihren Selbstwert zu bestimmen und zu definieren und zu wissen, okay, ich werde geliebt und das, was ich mache, das ist gut. Dann kommen dazu dann aber auch später natürlich Aspekte und hier verschwimmen die Dinge schon wieder. Oder du sagst, habe ich etwas gut gemacht? Ist es jetzt das Vertrauen in meine Kompetenzen oder ist es das Wissen über den Wert, den ich habe? Aber wenn ich weiß, ich kann etwas gut, weil ich das gelernt habe über die Erfahrungen, ich bin im Sport, bin ich schnell, im Fußball schieße ich, kann ich das Tor treffen, in der Schule kann ich Mathe, in der Sprache kann ich Aufsätze gut schreiben, kann gut vorlesen, dann führt das dazu, dass ich den Topf mit Selbstvertrauen und über die Rückmeldungen, die ich bekomme, dann auch mit gutem, mit positivem Selbstwert fülle. Wenn ich das dann gemacht habe, diesen Rucksack also mit Vertrauen und positiven Emotionen fülle, dann habe ich so, man kann sich das vorstellen wie so einen Rucksack, den man dann in sein Leben mitnimmt. Und wenn man in die weite Welt hinausgeht, und für die kleinen Kinder sind das ein paar Schritte, für die größeren Kinder sind das dann vielleicht Reisen in andere Länder, dann habe ich dieses Vertrauen in diesem Rucksack dabei. Und wenn ich viel Vertrauen, wenn dieser Rucksack gut und dicht gepackt ist, dann habe ich viel Vertrauen und kann eine weite Reise wagen. Wenn dieser Rucksack nur ganz klein ist und ich wenig Vertrauen und wenig positive Erfahrung habe, dann ist vielleicht der Proviant schon nach wenigen Schritten aufgebraucht. Und ich muss wieder zurück an die Tankstelle, um mir wieder ein bisschen was dazu zu holen. Mhm. Und so kann man sich das vorstellen. Also dieses Vertrauen und der Selbstwert, die helfen Kindern und Erwachsenen auch, quasi Vertrauen in sich und Vertrauen in ihre Umwelt zu erlangen und entsprechend auch die Welt positiv und optimistisch oder eben auch negativ und pessimistisch zu sehen.
Aber spannend, dass tatsächlich die Beziehung zum Vater und zur Mutter so grundlegend ist und da sozusagen die Basis legt. Das hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das wären andere äußere Faktoren, vielleicht auch gelernte. Das ist ja wirklich so eine sehr grundlegende Sache. Und die auch jeder in der Hand hat.
Genau, das ist ein Aspekt, den man als Eltern, auch als Großeltern, auch als Geschwister, auch als Fachperson in der Betreuungseinrichtung in der Hand hat. Das ist nicht so, dass das biologisch auf Vater und Mutter reduziert ist, sondern dass das funktioniert über die Beziehung, über die Reaktion zum Kind, über das eben Reagieren, bin ich da für das Kind, kann das Kind für mich Vertrauen aufbauen. Das heißt auch nicht, dass es je länger ich mit dem Kind mich abgebe, desto besser ist die Beziehung, sondern je qualitativ hochwertiger die Beziehung, die Momente, die ich mit dem Kind verbringe, sind, desto stärker, desto besser kann eine Beziehung werden, beziehungsweise desto schlechter, wenn ich das Kind selten sehe und dann nur anschreie, dann baut das Kind zu dieser Person natürlich nicht eine sehr positive, sondern eine negative Beziehung auf. Und das führt aber dazu, dann in der Konsequenz, dass die Kinder diese frühe Erfahrung mitnehmen. Frühe Erfahrungen sind ganz wichtig in vielen Bereichen, in der Sprache, in der Motorik, weil das Gehirn von kleinen Kindern noch sehr viel formbarer ist als das Gehirn dann von älteren Kindern beziehungsweise von uns Erwachsenen. Wenn ihr zwei eine Sprache jetzt neu lernt, dann werdet ihr sehr viel größere Schwierigkeiten damit haben, größeren Aufwand betreiben müssen, als wenn ein fünfjähriges Kind eine neue Sprache lernt, dann geht das ratzfatz und es spricht diese Sprache. Hm.
Spannend. Als du gerade den Rucksack angesprochen hast, hatte ich diese Aussage, die oder dieses Bild des Päckchens, was man irgendwie immer in seinem Leben mitschleppt. Aber das ist ja eigentlich, wenn man so will, konträre Bild. Du sprichst von einem positiven Rucksack, ne? Also der soll im Grunde genommen eigentlich prall gefüllt sein. Und die Päckchen, von denen oder die ich im Kopf hatte, sollten so klein wie möglich eigentlich sein. Das aber nur so am Rande, weil das ist, man schleppt im Endeffekt ja immer irgendwas mit sich herum. Und bei dem, was du gerade erklärt hast, und du hast es auch schon angesprochen, diese Auswirkung, das, was dazu geführt, dieses Selbstwertgefühl zu entwickeln, welche Auswirkungen hat das dann nochmal später auf die schulischen Leistungen, unsere Beziehungen, die wir mit Menschen eingehen, mit unseren zukünftigen Partnern, Partnerinnen? Familiengründung, das ist ja im Grunde genommen eigentlich dann schon ein Stück weit auch das Ergebnis von dem, was wir da aufbauen, oder?
Also man kann es im Prinzip so sagen, dass der Selbstwert so etwas wie eine Vorhersage ist. Ich aus den Erfahrungen, die ich gemacht habe mit meinen eigenen Kompetenzen, aus den Erfahrungen, die ich gemacht habe, mit den positiven oder auch negativen Rückmeldungen mit anderen Personen, antizipiere ich quasi, was passiert in einer nächsten Situation. Was passiert, wenn ich eine Schulnote nach Hause bringe, eine gute Note oder eine schlechte Note? Was passiert mit mir, wenn ich eine neue Beziehung aufbaue, wenn eine Beziehung zu Ende geht? Wenn ich einen guten und positiven Selbstwert hat, dann führt das dazu, dass ich so eine Art, wie eine Art Schutzfaktor habe, der mich davor schützt, eine Beziehung geht zu Ende, das so zu nehmen, dass das mich in meinem Wert als Menschen so erschüttert, dass ich mir wertlos vorkomme. Das führt, dass ich kann das besser abpuffern, wenn ich einen positiven Selbstwert habe. Wenn ich einen geringen Selbstwert habe, dann führt das dazu, dass Dinge, die eine schlechte Schulnote, negative Rückmeldungen nicht einfach als solche hingenommen werden können, sagen, okay, das ist mehr eine Lerngelegenheit oder eine Gelegenheit zu mich weiterentwickeln, sondern das zeigt mir aufs Neue, wie wenig wert ich bin. Und das in der Konsequenz, wenn ich das voneinander gut trennen kann, dann und als Lerngelegenheit zum Beispiel sehe, ja, ich habe Fehler gemacht, also lerne ich aus diesen Fehlern, dann führt das zu einer besseren Motivation, zu einer größeren Motivation, Dinge zu ändern, zu dem Glauben auch, dass Dinge geändert werden können, weil man quasi es wie selbst in der Hand hat. Während wenn ich einen geringen Selbstwert habe, dann fehlt mir möglicherweise diese Motivation, weil ich wieder in der Vorhersage davon ausgehe, ich bin es ja eh nicht wert, ich kann das ja eh nicht. Es wird, auch wenn ich mir jetzt Mühe geben würde, würde es ja nichts dran ändern, dass die Situation sich ändert, dass ich mich ändere.
Das finde ich sehr spannend. Also ich habe da jetzt gerade noch ganz viele andere Fragen, aber ich lass mal Marco weg.
Gut, dann sortierst du deine Fragen. Ja. Ich habe schon eine parat. Und zwar, Moritz, du hast ja gerade vom hohen und vom niedrigen Selbstwert gesprochen. Und ich hatte für mich schon so formuliert, so oder überlegt, was ist denn eigentlich das Gegenteil vom Selbstwert und kam da eigentlich auf das Wort Selbstzweifel. Ich weiß nicht, ob ich da richtig liege, aber ich glaube, man kann, also ob die wirklich total gegensätzlich sind, aber es ist schon ein Gegenspieler. Und Selbstzweifel kennen wir ja alle, mehr oder weniger. Und beobachten sie natürlich auch bei unseren Kindern. Und natürlich will niemand ständig zerfressen sein von solchen Selbstzweifeln. Wie oder woran erkenne ich denn als Vater oder als Mutter, dass es bei meinem Kind problematisch wird? Gibt es da Anhaltspunkte, die du vielleicht in deiner Arbeit, in deiner Forschung
erkannt hast? Also ich würde Selbstzweifel nicht als, man kann es als, der Selbstwert kann ja, ein Wert kann eine positive oder eine negative Richtung haben. Und der Selbstzweifel ist im Prinzip einfach, würde ich so sehen, ein negativer Selbstwert. Ich zweifle an dem Wert, den ich habe. Ein geringes Selbstvertrauen wäre, ich zweifle daran, dass ich zu einer gewissen Leistung fähig bin. Ich glaube nicht daran, wenn ich nicht daran glaube, bin ich wenig motiviert. Das kann man jetzt versuchen als Eltern in Bezug auf die Kompetenzen, aber auch gerade in Bezug auf den Wert, so versuchen hinzubiegen oder die Kinder so zu entwickeln, sich entwickeln zu lassen, dass sie durch positive Rückmeldungen, aber auch realistische Rückmeldungen, aber durch die Kommunikation von bedingungsloser Liebe, das ist so das, was man immer wieder findet, bedingungslose Liebe, ich akzeptiere dich so, wie du bist, ich akzeptiere dich auch, wenn du eine schlechte Note nach Hause bringst. Ich finde das nicht gut, aber ich finde dich deswegen nicht einen schlechten Menschen, sondern ich möchte gerne daran arbeiten, dass wir, dass du dahin kommst, vielleicht das nächste Mal eine etwas bessere Note nach Hause zu bringen. Also das ist so die ganz, ganz wichtige Grundlage für die Entwicklung des Selbstwertes, dass das getrennt wird, die Leistung und die Liebe. Also das Schlimmste, was ich machen kann, ist, wenn ich als Eltern, als Vater, als Mutter dem Kind meine Liebe entziehe, weil es etwas gemacht hat, was nicht in Ordnung ist. Oder weil es eine schlechte Note nach Hause gebracht hat. Jetzt kommen wir aber zu dem Selbstzweifel, also zu dem niedrigen Gefühl. Wie kann ich das entdecken? Ich denke, indem man sehr, sehr offen ist, eine offene und vertrauensvolle Kultur zu Hause hat, indem die Kinder das zunächst einmal überhaupt kommunizieren dürfen. dass sie sich traurig fühlen, dass sie niedergeschlagen sind, dass sie denken, sie schaffen das nicht. Und dass man so eine Kultur, in der Fehler akzeptiert, schafft erst einmal. Also eine Kultur des Vertrauens zu Hause hat. Weil dann kriegt man das auch eher mit, dann wird das nicht verdeckt, dann müssen die Kinder nicht irgendwelche Lügen erfinden. Und dann muss man schauen, wenn jetzt die Kinder nachhaltig immer wieder sagen, das schaffe ich nicht. Eine Frage, die er mir geschickt hat, war ja auch, wenn die Kinder sehr schnell aufgeben, dass man dann versucht, einmal zu hören, warum denn eigentlich nicht? Dass man aber auch die Gefühle der Kinder zunächst einmal einfach zulässt und sagt, okay, das Kind hat Angst vor dem Test, das Kind hat das Gefühl, nicht zu genügen, dass man das einfach mal stehen lässt und auch nicht gleich, ach, ist doch nicht so schlimm, so eine schlechte Note, tu doch nicht so. Ja, damit fängt man an, das Kind zu bewerten, und so eine Bewertung kann sehr schnell im Kontext auch zu einer Abwertung werden. Das heißt, man akzeptiert erstmal die Fehler, man akzeptiert auch die Gefühle der Kinder und die Zweifel der Kinder. Und dann versucht man, nicht indem man top-down von oben herab sagt, das nächste Mal musst du halt besser lernen, sondern man fragt. Je nachdem, mit einem 5-jährigen Kind ist das schwieriger als mit einem 10-jährigen oder mit einem 15-jährigen Kind. Wie könntest du es denn schaffen, das nächste Mal schaffen? Oder wie könntest du denn das nächste Mal auf eine Person zugehen, mit der du dich gerne unterhalten möchtest? Es gibt ja ganz tausend verschiedene Situationen, wo die Selbstzweifel dazu führen, dass man etwas nicht tut, so dass man versucht, die Stärken der Kinder, die Kompetenzen der Kinder zu erkennen, und dann vielleicht in kleinen Schritten dahin zu kommen, dass man den Kindern wie ein Werkzeug in die Hand gibt, das nächste Mal in einer Situation eben nicht die Situation zu vermeiden wegen der Selbstzweifel, sondern die Situation mit einer optimistischeren Haltung anzugehen.
Du hast selbst 3 Kinder. Das heißt, im Grunde genommen hast du sicherlich ganz viel, sag mal, Feldforschung dazu.
Praxisforschung.
Praxisforschung. Wenn du das jetzt so erklärst und da auf deine Kinder schaust, haben sie ein positives Selbstwertgefühl? Oder glaubst du, dass sie sich, sagen wir mal, dahingehend auch gut entwickelt haben?
Ich glaube ja. Müsste man vielleicht meine Frau oder meine Kinder nochmal dazu fragen. Ich glaube, die sind sehr selbstbewusst. Sie haben ein gutes Selbstwertgefühl. Ich glaube, ein realistisches Selbstwertgefühl. Und wir haben eine sehr, sehr liberale, sehr offene Erziehungsweise, in der wir den Kindern sehr viel Raum lassen. Das führt auch dazu, dass wenn man uns zuhört, wie wir in der Familie miteinander kommunizieren, es manche Leute gibt, die dann etwas abgeschreckt reagieren, weil wir uns durchaus auch Dinge an den Kopf werfen in einer freundlichen Art und Weise, aber doch, die man in einem anderen Kontext vielleicht nicht so sagen würde, aber es hat den Raum, gewisse Emotionen auszudrücken und auch den Raum, oder wir Eltern haben gelernt, gewisse Emotionen zuzulassen und auszuhalten und nicht quasi direkt zurückzugeben zu den Kindern, sondern einfach den Kindern auch mal Luft ablassen zu lassen. Und das nicht, ihnen nicht böse zu nehmen.
Ich nehme mit, ganz wichtige Botschaft für mich, korrigiert mich, aber Selbstwertgefühl bedeutet zu Hause vor allem auch, sich Dinge an den Kopf werfen zu können und vor allen Dingen auch jede Form der Emotion zulassen zu dürfen. So, das, auch wenn sie schwer ist, sind sie als Eltern auszuhalten, nehme ich an.
Man kann das so sagen, wenn ein Kind nach Hause kommt und seinen Emotionen freien Lauf lässt und Dinge an dir als Vater, als Mutter auslässt, wo du denkst, hui, habe ich das jetzt verdient? Dann ist das eigentlich ein großes Kompliment an dich als Vater oder an jemand als die Mutter. Weil das Kind fühlt sich so sicher, dass du als Konsequenz es nicht in den Keller sperrst oder abwertest, sondern dass du das aushältst. Ja, weil es, das Kind braucht diesen sicheren Hafen, wo es einfach mal Dinge loslassen kann. Das muss den ganzen Tag in der Schule oder wo auch immer, ist es sehr kontrolliert, dann kann es das nicht tun. Und wenn es das zu Hause tun kann, dann ist das sehr, sehr positiv. Das ist so ein bisschen auch eine Ausrede, weil es ist ein Schönfärben dessen, dass man manchmal Dinge gesagt bekommt, wo man dann auch sagen muss, jetzt hör mal zu, ist ja recht, aber so möchte ich nicht, dass wir miteinander umgehen. Aber es ist doch auch ein positiver Aspekt.
Gut, muss man vielleicht noch einmal dazu ergänzen, dass deine Kinder ja schon etwas älter sind, 15, 17 und 20 hast du erzählt. Ja. Und du bist ja auch nicht seit gestern Entwicklungspsychologe und wir wissen ja alle, dass in der Forschung es immer wieder neue Ergebnisse gibt und so. Wie war das zwischenzeitlich? Hast du gedacht so, oh, hätte ich das früher gewusst, hätte ich was anderes gemacht in der Erziehung?
Also hätte ich früher gewusst, wie anstrengend das ist, Eltern zu sein, dann hätte ich wahrscheinlich nichts geändert. Aber ich hätte vielleicht meine Einstellung nochmal geändert. Aber ich glaube, es ist ganz gut, dass man das am Anfang nicht weiß, weil mit einem Kind, mit zwei Kindern, mit drei Kindern, also man informiert sich ja auch vorher, wir haben das zumindest getan, so nach zwei Kindern, wie ist das denn mit dreien? Und dann gibt's so die zwei Lager, die einen sagen, ey, das Dritte, das läuft einfach so mit, und das, die anderen sagen, das Dritte, das ist echt einfach nochmal eine ganz andere Dimension. Bei uns hat die erste Meinung überwogen und wir haben dann jetzt drei Kinder. Ich versuche, und das ist schwierig natürlich zu tun, ich versuche Forschung und Erziehung möglichst voneinander zu trennen. Wenn ich zu Hause komme und anfange mit Forschungsergebnissen, dann habe ich eh keine Chance. Das heißt, Papa, vergiss es. Die wollen nicht mich als Entwicklungspsychologen, sondern die wollen mich als Papa zu Hause haben. Gleichzeitig gibt es natürlich so Aspekte wie, also das, was man über Bindung weiß, was man über Vertrauen weiß, was man über langfristige Konsequenzen von guten Beziehungen weiß, dass das die Motivation, das Selbstbewusstsein, das Wohlbefinden, die psychische und damit dann auch die physische Gesundheit fördert, dass man über auch Familie als System etwas weiß, dass es eben nicht einfach nur das Kind im Zentrum ist und alles andere wird auf das Kind hin optimiert, sondern eben es ist ein System, über das diesen sehr schönen Begriff des Good Enough Parenting etwas weiß, dass man auch als Eltern irgendwo auch immer wieder an seine Grenzen kommt und das ganz normal ist, Fehler machen darf und es besser ist, Fehler zu machen und die dann zu entschuldigen, als immer Perfektion erreichen zu wollen. Das sind alles so Dinge, die sind wissenschaftlich fundiert und die helfen mir in meiner Erziehung. Aber das sind dann auch Dinge, auf die kommt man vielleicht auch selbst. Aber mir hat es geholfen, die Wissenschaft so zu kennen, um eine entspanntere Haltung in der Erziehung zu erreichen.
Ich sehe schon, ich glaube, wir laden das nächste Mal deine drei Kinder ein.
Oh ja, das wird lustig.
Und stellen denen noch ein paar Fragen. Gut, aber
die gleichen. Sag mal, euer Vater hat gesagt, stimmt das?
Heute bleiben wir nochmal bei dir. Also du hast gerade das Stichwort Kompliment gesagt und da ist mir eingefallen, wir haben noch nicht über Lob gesprochen. Und über Lob wird aber sehr oft in dieser Elternbubble gesprochen und die einen sagen so, man soll immer loben, loben, loben und die anderen sagen, nicht zu viel loben. Wie entscheidend ist denn Lob überhaupt für die Entwicklung des Kindes?
Lob ist großartig. Gelobt zu werden, sagt dir, du hast etwas gut gemacht. Das ist eine positive Rückmeldung. Punkt. Und dann gibt es verschiedene Formen des Lobes. Und man kann gut loben und man kann ein bisschen weniger gut loben. Da gibt es einiges an Forschung mittlerweile dazu. Es gibt so das Paradox des zu viel Lobens, wenn man nämlich Gleichheit mit, oh, das war ja unglaublich toll, was du da gerade gemacht hast, dass das Kind vielleicht gerade mal irgendwie auf den Stuhl sich gesetzt hat, dann ist das nicht realistisch. Und das wird von den Kindern schon auch so wahrgenommen, Und man kann da auch Negatives erreichen, dass man dem Kind das Gefühl gibt, okay, ich habe jetzt was wahnsinnig toll gemacht. Das heißt, ich muss in meinem Leben jetzt immer alles wahnsinnig toll machen, weil sonst könnte es sein, dass meine Eltern mich dann plötzlich nicht mehr so toll finden. Das heißt, das Lob sollte auch realistisch sein. Es gibt auch ein zu viel des Lob, also eben jede Kleinigkeit, oh, du hast die Erbse aber toll gegessen und die nächste auch noch. Das muss man nicht machen. Man sollte auch nicht loben, wenn es leistungsabhängig ist. Also du hast gewonnen, du bist toll. Das kommuniziert ja im gleichen Moment auch, wenn du aber verlierst im Fußballspiel, dann bist du nicht mehr so toll. Also insofern liest man immer wieder und die Forschung zeigt, dass man nicht unbedingt A, die Eigenschaften der eigenen Person, du bist eine tolle Tänzerin, sondern mehr den Prozess loben sollte. Also du hast dich toll angestrengt. Ich bin stolz darauf, dass du etwas selbst gemacht hast. Ja, das ist, dass man die Autonomie fördert. Oder dass man auch einfach mal abholt, es wurde etwas gemacht. Warum hast du das gemacht? Das interessiert mich. Erzähl mir doch ein bisschen was davon. Und weniger so, du bist aber ein hübsches Kind. Ja, dann wird quasi das Lob auf etwas, was das Kind nicht in der Hand hat, nicht verändern kann, gerichtet. Und das ist ganz wichtig. Also das Lob, wenn man den Prozess lobt, du hast tollen Fortschritt gemacht seit dem letzten Mal, sagt es dem Kind, okay, ich habe mich angestrengt und diese Anstrengung, die hat zu einem positiven Ergebnis geführt. A, habe ich vielleicht eine bessere Note geschrieben und B, wurde es auch gesehen und ich habe die positive Rückmeldung dazu erhalten. Also wenn wir es zusammenfassen, man sollte loben, unbedingt, sollte nicht auf Lob verzichten, vielleicht mal liest immer auch mal eine Lobpause machen. Weiß nicht, aber das Lob sollte nicht unrealistisch sein, es sollte realistisch sein, es sollte ehrlich sein und es sollte immer auf den Prozess fokussiert sein. Und vielleicht nicht einfach, oh, das ist aber super, du bist super, sondern dass man so ein bisschen im Konkreten bleibt, was genau jetzt gut war und nicht einfach so ein über alles hindrüber gestülptes Lob aussprechen.
Okay. Das hast du schön gesagt, Moritz.
Dankeschön.
Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, ne, also Frustration taucht ja doch sehr, also immer wieder so ein Thema auch bei meinem Sohn. Wie kann Lob und das Loben, das richtige Loben in dem Fall, vielleicht sogar auch die Frustrationstoleranz erhöhen? Wie steht das überhaupt miteinander in Verbindung oder werfe ich da jetzt gerade nur zwei Sachen in einen Topf und rühre um und am Ende kommt nichts bei raus?
Wie kann das Lob zu einer Verringerung oder Verbesserung der Frustrationstoleranz führen? Also Frustrationstoleranz hängt einerseits einfach mal biologisch an der Entwicklung des Frontalkortex. Unser Frontalhirn ist für die sogenannten exekutiven Funktionen zuständig und da ist quasi mit dem Emotionssystem im Gehirn interagiert das und kontrolliert unsere Emotionen. Und das entwickelt sich sehr, sehr langsam. Also das ist erst Anfang, Mitte der 20er Jahre wirklich ausgereift. Das heißt, jetzt bei deinem Sohn im Alter von 8 Jahren ist da noch sehr viel Entwicklungspotenzial vorhanden. Das heißt, Frustration kann überhaupt noch nicht so gut reguliert werden, wie es später im Erwachsenenalter getan wird. Aber natürlich kann man mit Strategien schon mal dran arbeiten, zu versuchen, auszuhalten, Frustration auszuhalten. Einerseits bei diesem Good Enough Parenting kommt das vor, dass man eben als Eltern nicht perfekt, sondern gut genug sein soll, dass man den Kindern auch Frustration zumutet. Dass sie auch ab und zu vielleicht mal kurz warten können und lernen, das Warten auch auszuhalten. Dass man ihnen vielleicht aber dann auch hilft. Guck mal, ich habe jetzt gerade keine Zeit. Hier mach doch mal dieses Puzzle oder beschäftige dich mit dem und gib den Kindern eine Möglichkeit, sich abzulenken von der Frustration. Nicht einfach vorm Papa zu sitzen und zu warten, bis er jetzt die Viertelstunde noch das gemacht hat, was er halt gerade noch machen muss. Und wenn man dann diese Wartezeit wieder, das Warten oder sich selbst beschäftigen und dann wiederum lobt, dann kann das natürlich dazu führen, dass das Kind die Rückmeldung bekommen hat. Ich war zwar frustriert, ich wollte irgendwie toben, habe dann aber was anderes gemacht und dieses andere bekommt eine positive Rückmeldung. Das kann dazu führen, dann auch wieder so als Vorhersage, ja, unser Gehirn ist im Prinzip ein einfaches Vorhersageinstrument. Es macht ständig Vorhersagen und gleicht das mit der Realität ab. Macht also in dem Moment eine Vorhersage. Das nächste Mal bin ich frustriert, aber ich weiß, ich kann das aushalten. Ich weiß, es gibt den Moment, wo mein Papa dann tatsächlich Zeit hat für mich und dann können wir das machen. Und bis dahin mache ich halt kurz was anderes. Also es hilft, diese Vorhersagen zu verbessern.
Gibt's denn, wo wir gerade bei den Eltern sind, auch noch andere Strategien, die man machen kann, gerade auch zum Thema, wir sprachen über Selbstzweifel und auch über Ängste, das greift ja alles ineinander. Wie kann ich da als Vater oder Mutter mein Kind unterstützen? Ich weiß, das ist ja sehr breit gefasste Frage, weil es hängt natürlich auch vom Alter ab, aber ich glaube, die Situation kennt man wahrscheinlich in jeder Altersklasse so ein bisschen.
Das ist also du sprichst das Alter an und das ist natürlich für uns Entwicklungspsychologen ein wichtiger Faktor. Wie ich vorhin gesagt habe, ein 8-jähriges Kind hat in Bezug auf seine Selbstregulation ganz andere Voraussetzungen als ein junger Erwachsener. Das muss man immer berücksichtigen. Aber man kann ja trotzdem versuchen, die so generelle Frage auch etwas genereller zu beantworten. Das geht schon. Also einerseits das Loben, andererseits auch einfach anzuerkennen, dass jetzt da eine Frustration vorhanden ist. Und vielleicht darauf eingehen, okay, das ist jetzt frustrierend. Können wir daran was ändern? Kannst du daran was ändern? Also nicht unbedingt zu beschwichtigen und zu bewerten. Die Bewertung führt dann dazu, kann so wahrgenommen werden, so kannst du nicht mal 5 Minuten warten, ist auch wieder abwertend. Also das einfach mal sich anzuhören und zuzulassen. Ja, okay, du bist jetzt gerade frustriert. Ich sehe das und du darfst es zulassen, du darfst frustriert sein. Ich darf aber auch mir die Zeit nehmen zu sagen, ich halte das jetzt aber auch aus, dass du frustriert bist. Wir müssen irgendwie jetzt da eine Lösung finden. Und dann kann man sich die Situation anschauen und vielleicht versuchen, okay, du bist frustriert in der Schule, mit den Schulnoten oder mit deinen Freunden, das klappt gerade nicht, oder im Fußball. Und dass man dann versucht, gemeinsam mit dem Kind, das ist immer ganz wichtig, dass man nicht sagt, okay, ich zeige dir jetzt, wie es geht, weil das daraus lernt das Kind ja nicht wahnsinnig viel, sondern es idealerweise findet es ja selber heraus, wie es geht, wie es seine Frustration aushalten kann. Dass man kleine Schritte mit dem Kind zusammen, was könnte man denn machen? Auf was hättest du denn noch Lust? Oder was hast du denn das letzte Mal gemacht? Wie könntest du denn in dieser Französischprüfung die Vokabeln besser lernen? Was machen denn die anderen? Um quasi in kleinen Schritten zu einem vielleicht kleinen Erfolg zu kommen. Aber der kleine Erfolg führt dann dazu, dass man weiß, aha, ich habe was gemacht. Das hat einen positiven Effekt gehabt. Es gibt eine sehr schöne Idee eines russischen Entwicklungspsychologen, Lev Vygotsky, der die Idee des, im Englischen nennt man das Scaffolding, entwickelt hat, dass man den Kindern in der Entwicklung eine Art Rahmengerüst gibt, in dem sie sich entwickeln. Und dieses Rahmengerüst, und das ist das Schwierige dabei, verändert sich mit zunehmender Kompetenz, mit zunehmendem Alter der Kinder. Und dieses Rahmengerüst, das darf nicht zu eng sein, dass das Kind keine eigenen Bewegungen mehr machen kann. Und es darf auch nicht zu weit sein, dass das Kind völlig verloren ist. Sondern es muss halt eben altersangepasst sein. Und man kann das mit dem Puzzlestil ganz, ganz gut deutlich machen. Also wenn ich ein kleines Kind habe, 3 Jahre, wir machen ein Puzzle zusammen, dann ist es unsinnig, dem ein 1000er Puzzle hinzulegen. Ja, also das Rahmengerüst wäre die Anzahl der Teile. Und dann kann man auch sagen, okay, ein Puzzle mit 10 Teilen, das ist vielleicht gerade relativ schwierig. Dann kann man die Teile mal umdrehen und man kann Teile, die zusammenpassen, schon mal in die Nähe schieben. Ja, man macht dem Kind das Lösen der Aufgabe einfacher dadurch, dass man gewisse Schritte, den Rahmen ein bisschen einengt. Mhm. Aber es muss immer noch ein bisschen was selber machen. Und dann wird der Rahmen wird immer breiter, wird immer größer und immer freier, je weiter sich die Kinder entwickeln.
Ein gutes Beispiel, finde ich.
Genau. Also das ist ein wichtiger Punkt, um so die Frustration auch abzufangen. Ja, vielleicht ist es einfach frustriert als Kind, weil es gewisse Dinge gibt, die es überfordern. Und dann muss man schauen, was überfordert dich? Annehmen, es überfordert dich und versuchen, eine Lösung zu finden. Wie können wir die Überforderung abbauen?
Jetzt würde ich gerne mal den Rahmen der Überforderungsmöglichkeiten erweitern. Und ich glaube, gerade in unserer digitalen Welt heute Social Media, es tut mir leid, dass ich wahrscheinlich jetzt einen enormen Quantensprung in unserem Thema mache, aber ich finde das eigentlich ganz wichtig, gerade weil auch, ne, also war es jetzt gerade bei einem kleineren Kind mit Puzzeln, jetzt sind wir bei, ihr habt ältere Kinder, da sind digitale Netzwerke und auch Peergroups ein ganz wesentlicher Faktor in der Beeinflussung des Selbstwertgefühls. Social Media. So, und da ist ja der Grad an Frustration, der kann ja relativ schnell steigen in so einer messliche. Wie verändert denn Social Media so die Wahrnehmung unserer Kinder bezüglich ja, Vergleiche, also Körperbild, Anerkennung? Also das ist ja, das hat ja einen enormen, glaube ich, einen enormen Impact auf das Selbstwertgefühl, wo wir gegen wir als Eltern ja versuchen dann teilweise auch wieder, ne, wir müssen Korrekturen vornehmen beispielsweise oder müssen irgendwie versuchen, da Einfluss zu kriegen.
Das ist jetzt in der Diskussion ein großer Quantensprung. Das ist auch in der aktuellen Forschung ein wahnsinnig komplexes Thema. Wir haben in einem Buch, was wir vor einem Jahr ziemlich genau publiziert haben, Kindheit, eine Beruhigung, dazu ein Kapitel geschrieben mit einem Kollegen hier aus Zürich, Daniel Süß, der sich intensiv mit sozialen Medien bei Kindern und Jugendlichen beschäftigt. Mit ihm bin ich immer wieder im Austausch. Er hat eine sehr differenzierte Perspektive und es gibt mit seiner Perspektive übereinstimmend eine große Meta-Analyse, die vor kurzem publiziert wurde, zum Effekt von sozialen Medien auf das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen. Am Ende ist der Effekt der sozialen Medien oder der digitalen Medien, des Smartphones, gar nicht so groß, bis teilweise verschwindet er, wenn man weitere Faktoren wie die Beziehung zu den Eltern, die Eingebundenheit, Erfahrung von Autonomie, den sozioökonomischen Status, werde ich in der Schule gemobbt, alles so Sachen mit berücksichtigt. Es ist nicht einfach so, dass die sozialen Medien per se schlecht sind. Ja, sie können Körperbilder kommunizieren, die unrealistisch sind für Jungs. Durchtrainierte Körper, so Mädels, die Model-gleichen Figuren. Das kann einen Einfluss haben. Wenn ich aber von zu Hause aus einen guten Selbstwert mitbringe, weiß, wer ich bin, was ich kann, wie wertvoll ich bin in meinem Beziehungsnetzwerk, dann hat das nicht so einen riesigen Effekt. Das heißt, also dieser Effekt mit den Vergleichen, der wird umso größer, je weniger gefestigt ich quasi in meinem Selbstwert bin. Dann kann der Effekt groß sein, dass man sich versucht, an anderen zu orientieren. Wenn ich aber einen guten Selbstwert habe, von zu Hause zum Beispiel mitbekommen habe, dann muss ich mich nicht verstellen, muss ich mich anderen nacheifern, um so zu sein wie, sondern ich bin so, wie ich bin. Die anderen sind so, wie sie sind. Und ich denke mal, ja, könnte ich noch ein bisschen was abnehmen, aber es muss auch nicht sein. Mhm. Also ich, eifere dann nicht im Extrem diesen Bildern nach. Hm. Also ja, beim geringen Selbstwert auf jeden Fall ist der Einfluss kann sehr groß sein. Bei einem gesunden, guten Selbstwert ist der Selbstwert wiederum ein Schutzfaktor, der diesen Einfluss dann auch in Relation zu seinem eigenen Selbst stellt.
Finde ich ein wichtiges Plädoyer, weil wir auch am Anfang des Gespräches über die Bindung gesprochen haben. Und die setzt ja sozusagen am ersten Tag nach der Geburt ein. Und das dauert ja noch so lange, bis das Kind überhaupt mal ein Handy in den Fingern hat. Das heißt, da hat man eigentlich viel, viel Zeit, die richtigen Grundlagen zu legen, ne? Die negativen Einflüsse, die Social Media vielleicht hat, irgendwie aufzuheben.
Also es soll auch nicht irgendwie jetzt ein Freibrief sein, einfach den Kindern schon mit zwei ein Handy in die Hand zu drücken. Der Daumen hat gesagt, macht nichts. Das auf keinen Fall, weil das würde ja auch wieder die Beziehung beeinflussen. Also dieses einfach Abschieben, aber das wäre ja dann quasi ein Abschieben. Ja, ich habe gerade keine Zeit, also nehme das Handy, ich kümmere mich nicht um dich. Und es gibt ja auch dieses Bild, was gerne transportiert wird, der Mutter oder des Vaters, der im Bus oder im Zug sitzt, sein Kind gegenüber und der Vater guckt nur auf das Handy und geht nicht auf die Bedürfnisse der Kinder ein. Da gibt es zwei Interpretationen. Eine Interpretation ist, der ist den ganzen Tag mit dem Kind unterwegs und braucht einfach mal 5 Minuten Auszeit. Und das Kind quengelt halt in dem Moment und dann kommt das good enough. Das Kind darf auch mal quengeln, wenn es nicht einfach immer nur vernachlässigt wird. Und der andere ist tatsächlich, er kümmert sich nicht ums Kind. Ja, und kommuniziert dem Kind, ich bin nicht da für dich, sondern ich kümmere mich nur um mich selbst. Kann er aber auch mit dem Buch in der Hand tun, kann er auch mit einer Zeitung in der Hand tun. Kann er auch ohne irgendwas tun, sich einfach nicht um das Kind kümmern. Also als Vater kommuniziere ich, als Mutter kommuniziere ich dem Kind, ich bin für dich da oder nicht. Und ich bin in 95% der Fälle für dich da. Und in den 5 Minuten jetzt brauche ich einfach mal kurz eine Pause. Das ist auch, wir sehen immer nur so einen kleinen Ausschnitt. Und so ein kleiner Ausschnitt wird dann so, die Eltern heute gucken nur noch auf ihre Smartphones. Ist wahrscheinlich nicht so. Und in der Diskussion fehlt mir auch ganz oft die positiven Auswirkungen von der digitalen Umwelt, die wir haben. Also dass zum Beispiel Kinder Smartphones, soziale Medien sehr kreativ nutzen können, um sich selbst darzustellen, um kreative Videos zu erstellen, um miteinander zu kommunizieren. Ja, es ist ein extrem wichtiges Werkzeug der Kommunikation geworden, was wir ältere Personen und unsere Elterngeneration noch weniger einfach nicht versteht. Wo die Kinder sagen, meine Kinder sagen, ich ruf doch die nicht an. Ja, wir haben früher das Telefon in die Hand genommen und haben irgendwie einen Freund angerufen, hast du irgendwie Zeit, mach mal was. Dann hat man die Eltern am Apparat gehabt, dann musste man mit denen reden. Das kennen die ja heute alles nicht mehr. Das ist, und sagen auch, warum sollte ich das tun? Ich schreibe dem eine Nachricht, fertig. Oder ich schicke dem eine Sprachnachricht. Es gibt Lerngelegenheiten. Mein Sohn, ja, der sitzt oft da mit seinem Handy in der Hand. Und ich habe diese Vaterreaktion sehr oft. Ich sage jetzt, kannst du es bitte mal weglegen? Aber dann kommt er wieder, ich habe da jetzt eine Sendung über X gesehen und das fand ich total faszinierend. Und da erzählt er mir Dinge, wo ich denke, aha. Also es ist dieses auf sein Gerät schauen kann halt sehr, sehr unterschiedlich sein. Ja, ich gucke auch, wie ist morgen das Wetter? Kann ich Fahrrad fahren oder nicht? Was macht Donald Trump gerade? Wie sind die Sportergebnisse? Meine E-Mails, da kam noch was rein. Also es sind ja so viele verschiedene Aufgaben, die in diesem Gerät mittlerweile drin sind. Einfach nur dieses, du machst nichts anderes, ist auch eine sehr undifferenzierte Weise, wie wir als Eltern darauf eingehen. Auch das soll das nicht beschönigen, dass quasi 10 Stunden TikTok Unsinn gucken nicht unbedingt förderlich für die Entwicklung von Kindern sind.
Ja, Also ich sehe schon, der Florian hat ein ziemliches Fass mit der Frage aufgemacht.
Es ist sehr komplex, das muss man sagen.
Wir müssen trotzdem leider zum Ende kommen und vielleicht laden wir dich einfach nochmal ein. Aber eine letzte Frage habe ich tatsächlich nochmal abschließend zu dem Eingangsthema, weil letztendlich, also wir sprachen über Selbstwertgefühl, über Lob, Frustrationstoleranz und letztendlich geht es ja, wenn man das in ein Wort zusammenfassen will vielleicht oder in ein Schlagwort, um die Stärkung unserer Kinder. Also wie stärken wir die Kinder? Und deshalb meine letzte Frage, wenn du unseren Hörerinnen und Hörern einen einzigen Satz mitgeben könntest, der langfristig ihre Kinder stärkt, so, wie würde der lauten?
Das ist immer so die schwierigste Übung. Ich mache dann oft Komma, aber ich versuche es. Habe mir den auch vorformuliert. Geben Sie Ihren Kindern bedingungslose Liebe. Und auch eine große Freiheit, damit sie wissen, wo sie zu Hause sind und mit diesem positiven Wissen auch herausfinden können und dürfen, wer sie selbst sind. Weil Kinder müssen das selbst herausfinden. Wir können unseren Kindern nicht sagen, wer sie sind, sondern das müssen sie sich selbst erarbeiten.
Auch wichtig, finde ich. Fast noch der wichtigste Satz vielleicht.
Total.
Genau. Das waren jetzt mehrere Sätze, Entschuldigung.
Lass mir durchgehen.
Das ist ein langer Satz gewesen. Das ist in der Wissenschaft, schreibt man ja immer, ne, ganz lange.
Nee.
Nicht immer. Okay. Nee.
Also ich versuche meinen Leuten immer beizubringen, nicht Thomas Mann. Ich habe letztens wieder Tote Genetik gelesen und das
ein
ist
Satz,
dann doch
eine Seite.
Genau.
Okay. Aber eine allerletzte Frage haben wir noch und da muss man sich tatsächlich jetzt kurz fassen, oder Flo?
Ja, Frage ist, wer sich kurz fassen muss. Also wir haben ja auf Spotify eine Papas-Playlist und die wächst von Gesprächspartner zu Gesprächspartnerin weiter an. Und natürlich möchten wir auch gerne, dass du einen Musikwunsch abgeben darfst, sodass wir unsere Liste erweitern können. Und insofern ist gespannt, ich bin gespannt, was zu unserem Thema für einen Song von dir passt. Kann sein, einer, den du heute Morgen gehört hast. Gehe aber mal davon aus, der hat wahrscheinlich was mit dem Thema zu tun. Ich habe lange überlegt, ich habe keinen gefunden.
Und ich hake nochmal ein Kurzfassen, damit meinte ich natürlich nur ein Song. Also,
ach so, das meinst du, ja.
Du kannst jetzt nicht gleich 10 Songs aussuchen, du musst dich auf einen Song konzentrieren.
Meine 50-Lieder-Playlist wollte ich jetzt einfach. Nein, es gibt einen Song, den man sowohl aus Kindesperspektive, als auch, ich sehe ihn eher als Elternperspektive, Elton John, I'm Still Standing. Ich stehe immer noch. Egal was kommt, es haut mich nicht um. Elton John, I'm Still Standing.
Cool. Also wir machen ist noch nicht da.
Nee, wir stellen diese Frage ja schon seit 5 Jahren und ich bin immer wieder überrascht, dass wir noch neue Songs und auch mit so einem guten Kontext irgendwie auf diese Playlist kriegen. Gut. Also Elton John kommt auf die echte Papas-Playlist von Spotify, die ihr abonnieren könnt. Achtung, jetzt kommt ein bisschen Werbung in eigener Sache, die ihr abonnieren könnt, genauso wie unseren Podcast. Abonnieren, das Wichtigste ist natürlich anhören und bewerten, ist manchmal auch ganz gut, ne, mit 5 Sternen. Und wenn ihr eine Frage habt zu dieser Folge, zu unserem Gast, aber auch generell, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben. Und wohin die E-Mail geht, das weiß wie immer der Florian.
Genau, die geht an podcast@echtepapas.de. Und kurzer Hinweis noch, wir haben auch einen echten Mamas-Podcast für noch mehr, ne, wie sagt man, noch mehr Wissen, gerne auch mal reinschalten.
Genau, und wo wir gerade Werbung machen, Moritz, wenn jetzt unsere Hörer und Hörerinnen angefixt sind, gesagt haben, man, so viel interessante Sachen, sagt dieser Mann, wo kann man mehr über dich und über deine Arbeit erfahren?
Also ich arbeite an der Universität Zürich und wenn man Moritz Daum Uni Zürich eingibt, dann kommt man bei uns auf die Webseiten. Wir sind vertreten oder viel einfacher kleineweltentdecker.ch, alles zusammengeschrieben .ch. Das ist quasi das Branding unserer Arbeitsgruppe. Wir sind vertreten bei LinkedIn, wir sind vertreten bei Instagram, bei Blue Sky. Also wenn man uns folgen möchte, dann sehr gerne. Da versuchen
alles unter
unsere
Kleine Weltentdecker oder dann über die Uni?
Ja, das sind alles, ich kann euch die Links noch schicken, immer wieder ein bisschen anders, aber alles mit dem Branding Kleine Weltentdecker.
Ach cool.
Da versuchen wir unsere Forschungsergebnisse möglichst so darzustellen, dass man sie auch versteht. Nicht nur als Wissenschaftler, sondern auch zumindest als interessierte Laien.
Super. kleinewelentdecker.ch, klicken wir sofort drauf. Ich glaube, da gibt's noch auch für Große ziemlich viel zu entdecken. Sage ich jetzt einfach mal so.
Gut. Ich hätte noch eine Idee für einen, noch einen Podcast. Das wären dann die echten Kinder. Da könnt ihr dann als Erste meine drei Kinder einladen.
Oh, wenn du wüsstest, wie viele Kinder wir dazu schon noch einladen würden, deren Eltern wir schon da hatten, wird eine eigene Reihe. Schön, dass du da warst. Vielen herzlichen Dank. Ich fand auch, du hast vorhin das, die Analogie mit dem Schlüsselloch gebracht, beziehungsweise mit diesem kleinen Ausschnitt. Auch das war eigentlich nur ein kleiner Ausschnitt, den wir jetzt hier besprochen haben. Und wer weiß, vielleicht gibt es wirklich nochmal einen Teil 2.
Genau, aber ein kleiner Ausschnitt mit großer Wirkung.
Total. Ja, ich danke sehr herzlich für die Einladung. Es hat mir großen Spaß gemacht.
Ja, uns auch. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir hören uns irgendwann. Alle anderen hören wir ganz bestimmt in 2 Wochen wieder bei der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut. Tschüss.
Bis dahin. Tschüss.